Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hoffenfelder.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zum Lyndonk Podcast. Wir befinden uns immer noch bei H&Z Management Consulting, einer Münchner Unternehmensberatung, die sich auf Strategie, Performance, Transformation, Technologie, Nachhaltigkeit, Wissensmanagement und M&A spezialisiert hat. Und bei mir sind weiterhin Vorstand Stefan Eichbauer und Marketing- sowie Kommunikationsmanagerin Konstanze von Lenzke. In unserem ersten Teil des Podcasts sprachen wir über Themen wie Entwicklungen im deutschen Beratungsmarkt, über aktuelle Nachfragethemen bei Kunden, über den Start ins Geschäftsjahr 24, über die jungen Talente und die Bedeutung der Arbeitgebermarke sowie die Positionierung von H&Z. Jetzt im zweiten Teil geht es um spannende Themen wie Nachhaltigkeit, Sustainability. Wir reden über künstliche Intelligenz, Generative AI und wie wird es den New Work of Consulting beeinflussen. Und natürlich reden wir auch über die Zunahme des Fremdkapitals im deutschen Beratungsmarkt. H&Z hat jetzt ja hier auch vor einigen Monaten den Einstieg des Investors EMZ Partners verkündet. Also, es werden vielversprechende 30 Minuten. Liebe Konstanze, lieber Stefan, willkommen zurück. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, und zwar aus der Business-Perspektive. Ihr habt bei H&Z Nachhaltigkeit vor Jahren schon zur Chefsache gemacht. Welche Note würdest du Unternehmen in Deutschland geben, die ihr aufgrund eurer Tätigkeit schon eher kennengelernt habt? Sind die Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft oder siehst du unternehmensseitig noch Nachholbedarf?
Also mit Noten ist ja so, wenn man die in einer Klasse vergeben muss, dann gibt's wahrscheinlich schon einige Musterschüler. Es gibt sehr viele, die lernen nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil sie es müssen, sprich Regulatorik. Und es gibt natürlich auch noch einige, die echten Nachholbedarf haben. Da würde ich aber behaupten, die sehen wir auch nicht. Die werden vielleicht dann mal von NGOs aufgedeckt, aber das sind ja eben auch solche, die sich dann nicht mit einer Beratung auseinandersetzen, weil sie grundsätzlich mal den Kopf in den Sand stecken. Ich sehe zum Beispiel Deutschland im Vergleich zu Frankreich fällt da durchaus ab. Also in Frankreich ist das Thema viel präsenter. Vermutlich auch durch eine stärkere wirtschaftliche Ausprägung zu Konsumgütern. Deutschland ist viel B2B-Geschäft, Maschinenanlagenbau, da hat es noch nicht diese Relevanz oder Brisanz auch, die es am Ende für uns alle haben wird. Ich würde mal so sagen, es ist noch nicht zu spät für deutsche Unternehmen, aber es ist bei einigen auch ein Umdenken notwendig, weil sie Nachhaltigkeit immer erstmal als regulatorisches Thema sehen und nicht als Notwendigkeit, ihr Geschäft perspektivisch zu verändern. Und das tut natürlich teilweise auch in der Seele weh, weil gerade jetzt noch Zeit ist, dass man sich darauf vorbereiten kann. Trotzdem gibt es einige, die eben nur so viel machen, wie der Regulator gerade vorschreibt, und damit kann ich mir keinen Marktvorteil erarbeiten.
War das der Grund, mit SysTenX eine dezidierte Beratungseinheit für dieses Segment zu gründen?
Auch. Also wir haben SysTenX gegründet, weil wir gesehen haben, dass viele Kunden erstmal, und das ist ja auch nachvollziehbar im neuen Thema, erstmal eine gewisse Orientierungslosigkeit haben, dann aber auch nicht in Anführungszeichen gleich mal sagen, ja, ich mache jetzt ein Beratungsprojekt, weil sie in Anführungszeichen noch gar nicht wissen, was sie denn überhaupt brauchen oder kaufen sollen. Und viele waren dann auch eher so auf dem Trip, ja, kennt ihr Wettbewerber von uns oder andere Marktbegleiter oder ähnliche Unternehmen, mit denen wir uns mal austauschen können. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gedacht haben, ja, die effizienteste Form, sowas aufzusetzen, ist ein Portal zu schaffen, wo A, Best Practices eingestellt werden können. Das heißt, ich kann von anderen lernen, wo ich mich aber auch in Communities vernetzen kann zu bestimmten Themen. Und die können, ich sage jetzt mal, relativ weit oben angesiedelt sein, also für ein Unternehmen in Summe, oder es kann sich um einzelne Themen halten, wie zum Beispiel, wie kann ich Plastikverpackung ersetzen, was gibt's da für Best Practices. Und wir managen diese Community, de facto muss man sagen pro bono, aber wir profitieren natürlich auch von dem Netzwerk daraus und auch darüber kommen immer wieder Anfragen, die vielleicht sonst keine klassischen Kunden von uns wären, zum Beispiel ein Online-Haus für Musikinstrumente, die hätten wir wahrscheinlich sonst nie kennengelernt.
Nur um es richtig zu verstehen, Das Leistungsangebot rund um Circular Economy gehört zu eurem Geschäftsmodell, aber mit SustainX habt ihr eine, man kann es nennen, Plattform ins Leben gerufen, um untereinander zu netzwerken und auszutauschen, ohne dass in erster Linie dort ein Businessmodell für euch dahinter liegt.
SustainX hat per se keine Gewinnerzielungsabsicht. In dem Moment, wo ein Kunde sagt, ich habe jetzt ein konkretes Thema, wo ich mehr brauche wie Rat, sondern auch aktive Unterstützung, dann würde die H&Z Unternehmensberatung an der Stelle in die Bresche springen.
Passt ja auch zu dem, was du eingangs erwähnt hast, was macht H&Z aus? Es ist wichtig, nah am Kunden zu sein. Und das hat dann nicht nur immer was mit dem nächsten Projekt zu tun, sondern auch mit Netzwerk und kontinuierlichem Austausch.
Genau.
Nachhaltigkeit beim Kunden ist das eine. Ich denke, gerade mit Blick auf die jüngere Generation ist das Thema Nachhaltigkeit nach innen auch etwas, was man nicht nur aufs Papier bringen sollte, sondern auch leben muss. Konstanze, wie wird denn bei H&Z intern das Thema Nachhaltigkeit gelebt?
Also wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit bei H&Z intern natürlich auch sehr ernst. Uns ist es wichtig, nicht nur den Kunden zu begleiten auf der Reise in Richtung Nachhaltigkeit, sondern auch hier intern vieles zu tun. Wir haben im letzten Jahr den ersten Nachhaltigkeitsreport auch rausgegeben. Den kann man auch auf unserer Website runterladen und auch nochmal detailliert lesen. Worum geht es da? Es geht hauptsächlich darum, um drei Elemente, also die Menschen, die Projekte und der Planet. Also wie können wir diese drei Elemente quasi zusammenbringen? Also wir engagieren uns in vielen sozialen Projekten. Wir haben ja schon lange unseren Verein, den Hirn-Herz-Hand-Verein, wo wir einfach gucken, wo ist Bedarf im sozialen Bereich, wo können wir unterstützen? Viele lokale, aber auch internationale Projekte, die wir seit vielen, vielen Jahren unterstützen und bisher da nicht viel drüber gesprochen haben, weil das für uns so eine Selbstverständlichkeit war, aber die wir jetzt natürlich in dem Nachhaltigkeitsbericht auch aufführen. Dann natürlich unsere Mitarbeiter, die unsere wichtigsten, es ist einfach unser Herzstück hier bei H&Z, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Wir machen Mentorings, Coachings, wir bieten eben, wie vorhin angesprochen, Benefits, um einfach die Mitarbeiter auch hier zu halten und bei uns lange zu begleiten, dass sie uns lange begleiten. Also wir bieten aber auch Gesundheitsangebote, also wie schon erwähnt, Mitgliedschaften bei Sportvereinen, aber auch Mental Health Programme und Sabbatical-Möglichkeiten, all das, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu garantieren. Und dann haben wir natürlich das Thema SustainX eben schon angesprochen, als Plattform, das uns begleitet, sozusagen sich im Sustainability-Bereich auszutauschen und Best Practices zu sharen und einfach Gleichgesinnte zu finden im Thema von Community Building. Und ein sehr, sehr wichtiger Teil betrifft natürlich den Planeten. Das heißt, was können wir hier intern tun? Natürlich gucken wir ganz klassische Sachen wie Mülltrennung, Vermeidung von Plastik. Wir gucken auch bei unseren Mittagessen darauf, dass wir einfach nicht so viel Fleisch anbieten, dass wir mehr vegetarische Gerichte, also so ganz im Kleinen. Wir kompensieren natürlich, wir gucken, dass wir auf jeden Fall das große Thema Fliegen im Beratungsmarkt, dass wir, wenn irgend möglich, mit dem Zug fahren oder irgendwie andere Sharing-Möglichkeiten nutzen, um einfach so wenig wie möglich Flugreisen zu generieren und sonst aber auch natürlich zu kompensieren. Und all diese Dinge führen dazu, dass wir eben seit 2020 Carbon Neutral sind und auch zertifiziert sind und das mit großem Stolz auch in unserem Nachhaltigkeitsreport ausweisen. Und wir werden es auch weiter reporten. Also wir wollen da selber auch sehr transparent sein, dass wir sagen, wir sind nicht nur die in dem Bereich beraten, sondern auch das selbst leben und verinnerlichen.
Ich hätte ja eingangs gesagt, mit diesem Thema beschäftigen hier viele und produzieren auch viel Papier oder auch Reports und Ähnliches. Was sind denn so die Fragen, die inzwischen kommen, wenn ihr mit jungen Talenten spricht, zum Beispiel in Bewerbungs- oder Einstellungsrunden? Was kommen denn da inzwischen für Fragen, die vor 5 oder vor 10 Jahren nicht gestellt worden wären?
Also natürlich geht es viel um das Thema Drucksachen, also das ist tatsächlich eine große Frage und was ich vielleicht noch erwähnen muss, also wie ist denn das mit dem Thema Visitenkarten, was haben wir? Wir haben gar keine Visitenkarten mehr, wir arbeiten seit über einem Jahr mit digitalen Visitenkarten und sparen dazu natürlich damit auch wieder eine Menge Papier und wenn wir drucken, dann drucken wir recycelt. Aber klar, die Fragen der jungen betreffen natürlich viel. Kriege ich hier auch Support im Sinne von Bahncard? Wie ist es? Wie kompensiert ihr Flüge? Also solche Fragen kommen wirklich ganz, ganz dezidiert. Da wollen manche Kollegen auch gar nicht mehr fliegen. Wie ist es mit im Office? Benutzen wir Boxen für Mittags, Lunch, und haben wir angeschafft, dass dann einfach wiederverwertbare Boxen angeschafft werden? Also wir nehmen auch die Belange nicht nur der Leute im Bewerbungsgespräch, sondern später auch sehr ernst und setzen auch vernünftige Vorschläge auch um, natürlich.
Mhm. Stefan, wie siehst du das? Was nimmst du für Veränderungen wahr, wenn du heute mit jungen Talenten in einem Vorstellungsgespräch sitzt?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eines, was massiv umtreibt. Wir haben auch einige, die sagen, okay, sie können sich vorstellen, zu uns zu kommen, wenn sie ausschließlich oder überwiegend in Nachhaltigkeitsprojekten arbeiten, wo es also darum geht, auf Kundenseite auch was zu verändern im Bereich Nachhaltigkeit. Also sowas kommt immer stärker. Wir sehen auch, und da muss man die Besonderheit unseres Vereins herausheben, in dem Verein hat grundsätzlich jeder die Möglichkeit, seine Ideen einzubringen für ein Sozialprojekt. Und wenn die Mehrheit des Vereins der Meinung ist, zu machen, dann wird es unterstützt. Das heißt auch hier, da kann der Einzelne sich sehr engagieren über das übliche Maß hinaus, weil er dann das Backing eines ganzen Vereins bekommt. Und das sind natürlich Dinge, die für insbesondere junge Talente auch sehr sinnstiftend sind. Und sowas ist für junge Talente auch sehr ansprechend.
Vielleicht noch ergänzend, was ich sehr, sehr schön finde, da bei uns ja das Thema Circular Value Chains gerade sehr, sehr, sehr wichtig ist, also Thema Circular Economy, bieten wir auch intern nicht nur für junge Talente, die sich sowieso schon damit auseinandersetzen, sondern für transparent eigentlich für alle Mitarbeiter hier Trainings an zu dem Thema, um den Leuten das auch wirklich nochmal nahe zu bringen. Und da merken wir, dass das Interesse sehr, sehr groß ist, dass sich da viele, gerade aus den jüngeren Reihen, sehr stark dafür interessieren und das auch ganz stark weitertreiben möchten.
Constanze, kommen wir doch mal zu dir. Du bist jetzt seit 2017 im Unternehmen. Wie bist du denn auf H&Z aufmerksam geworden? Du hast bestimmt eine Vielzahl von Möglichkeiten hat in diesem Jahr. Warum hast du dich für Stefan und sein Team entschieden?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil eigentlich wollte ich nie in der Beratung arbeiten. Ich komme ja aus dem Marketing-Kommunikationsbereich. Seit über 20 Jahren habe ich in verschiedenen bei verschiedenen Firmen gearbeitet in dem Bereich, also große Brands wie BMW und Timberland und so weiter. Und ich muss sagen, immer diese wiederkehrenden saisonalen Kollektionen haben mich so auf Dauer so ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt, aber ich wollte einfach mal was Neues kennenlernen, was Vielfältigeres, und bin auf H&Z gestoßen und fand die Themen wahnsinnig spannend. Und was mich persönlich besonders gereizt hat, war eben die Größe des Unternehmens und auch die Möglichkeit der Mitgestaltung. Also dieses Thema flache Hierarchien und wirklich, wenn man hier gute Ideen hat, kann man sie einbringen. Und das war eigentlich gleich in den ersten Gesprächen klar, dass hier ein sehr, sehr großer Gestaltungsspielraum herrscht, dass man viele Dinge ausprobieren kann und auch dann umsetzen kann, gerade im Marketingbereich. Das Marketing wächst ja gerade unglaublich in verschiedene Richtungen. Also früher diese ganzen klassischen Marketing-Tools, die sind ja oft gar nicht mehr relevant. Wir gehen viel mehr in die Richtung Digitalisierung, wir gehen in die Richtung natürlich auch AI, wir gehen in die Richtung, wie automatisieren wir Prozesse, wie können wir den Sales Funnel unterstützen. Also das fand ich einfach wahnsinnig spannend und hat sich über die Jahre auch so bewahrheitet, dass diese Entwicklung eine sehr positive ist und dass ich da eine gute Wahl getroffen habe. Und Stefan hat mich gleich persönlich mit seiner Leidenschaft für LinkedIn begeistert, weil das war ihm ganz, ganz wichtig, dass wir da wachsen und dass wir da gut aufgestellt sind im Social-Media-Bereich. Und ich denke, da sind wir mit H&Z auch auf einem sehr, sehr guten Weg, da auch ein Vorreiter im Beratungsmarkt zu sein, um da guten Content zu liefern, wie man so schön sagt.
Das hört sich alles wunderbar an. Wir haben über Purpose gesprochen, über die Positionierung, über den Wachstumskurs. Und jetzt kommt doch, ich möchte gar nicht den Begriff Zeitenwende in den Mund nehmen, aber doch eine neue Situation, dass ihr auf der Suche wart. Stefan, du hast es eingangs gesagt, nach einem Investor. Und in der Tat stellt man jetzt inzwischen fest, dass sehr viel Fremdkapital inzwischen auf den Consulting-Markt kommt, dem europäischen allgemein und den deutschen im Besonderen. Schon vor einigen Jahren hat Hall & Company entschieden, mit Watertalent einen Deal einzugehen, eine Plattform zu bauen und Beratungshäuser zuzukaufen. Das passiert doch aktuell. Qperia im vergangenen Jahr, die große Fusion mit einem französischen IT-Beratungsunternehmen mit Wavestone. Also man merkt schon, dass hier in Anführungszeichen Musik drin ist in dem Markt. Bevor wir jetzt zu EMZ-Partners kommen, die sich an H&Z beteiligt hat, würde ich gerne nochmal auf die Struktur eures Hauses zu sprechen kommen, weil man das vom Außen noch nicht so ganz erkennen kann. Denn es gibt ja neben der Beratungseinheit auch die H&Z-Gruppe. Stefan, kannst du uns zu dieser Konstellation kurz ein paar Details nennen?
Ja, also die H&Z-Gruppe, das ist sozusagen der Dachbegriff. Und unter diesem versammeln wir mehrere Unternehmen. Das eine ist die H&Z Unternehmensberatung AG, also das ist sozusagen der klassische Kern, woher wir kommen. Wir haben vor 2 Jahren eine Procurement IT Unit aufgebaut namens Aneon. Die wächst recht stark, die implementiert Procurement-Systeme. Auch da sind Zukäufe geplant. Wir haben dann mit BMW in 2013 ein Joint Venture gegründet, wo wir alles rund um das Thema Customer Experience, also wo wir die BMW-Niederlassungen beraten, sozusagen die Dinge, die zentral entwickelt werden, an die Verkäufer, an die Servicetechniker und so weiter zu bringen. Da betreiben auch Trainingszentren und so weiter für BMW weltweit. Und wir haben jetzt noch hinzugekauft ein Unternehmen namens Transform 8, das sich stark auf das Thema Data Analytics, Dashboards, BI fokussiert. Das ist für uns zum einen eine logische Portfolioergänzung. Wir haben das bisher nur in sehr ausgewähltem Maße gemacht als H&Z. Zum anderen wird das für uns der Grundstein werden für eine H&Z Digital. Perspektivisch wird aber auch alles viel stärker zusammenwachsen, sodass wir aus der Gruppe, die heute mehr ein Dachbegriff ist, in den nächsten 1-2 Jahren wirklich ein operatives Unternehmen machen.
Das habt ihr bisher, wenn wir die Entwicklung eures Hauses anschauen, aus eigener Kraft gestemmt. Was war jetzt der Grund, sich mit EMC-Partners zu einigen?
Also wir haben am Ende einen strukturierten Prozess durchlaufen. Das heißt, wir haben auch breit im Markt angefragt, wen sozusagen H&Z interessiert. Und EMZ hat sich dann als für uns die beste Option herausgestellt. Das Ziel war, oder und das haben wir soweit ja auch bekommen, ist zum einen sozusagen endgültig das Thema Generationenübergang zu lösen. Den hat man an sich 2015 eingeleitet, aber das waren sozusagen, damit haben wir jetzt die letzten Anteile der Gründer auch entsprechend abgelöst. Also sind es wirklich komplett im Besitz der nächsten Generation. Wir haben das auch genutzt, um eine breitere Beteiligungsstruktur zu schaffen. Also wir haben jetzt über 135 Anteilseigner. Das ist wahrscheinlich eines der breitesten Beteiligungsprogramme, also proportional auf die Belegschaft definitiv im deutschsprachigen Raum. Und wir nutzen das natürlich jetzt, um entsprechend mit Fremdkapital Transaktionen zu tätigen und sogenannte Add-ons zuzukaufen. Und wir haben das formale Closing war am 20. Dezember letzten Jahres mit EMZ. Also das war dann quasi auch der Eigentumsübergang. Und einen Tag später haben wir bereits das erste Unternehmen erworben. Also wir sind da durchaus auf einem starken Wachstumspfad. Wir haben auch einige Unternehmen jetzt in der Pipeline sozusagen. Und ich sage jetzt mal perspektivisch, werden wir sicher in Q1, definitiv in Q2 die nächste Transaktion tätigen, weil wir eben auch einen klaren Wachstumspfad haben und uns vorgenommen haben, bis 2028 von heute 100 auf 350 Millionen zu wachsen. Also ich sage mal, Maßgabe ist, bei den Lündonk unter die Top 5 zu kommen. Wir müssen schauen, wie das mit der Dynamik der anderen Unternehmen klappt, der Marktbegleiter. Wir haben da natürlich was uns hingerechnet oder ausgerechnet, wo die ungefähr landen könnten, so dass wir dann unser Ziel auch realistisch und greifbar ist. Und in diesen 350 Millionen sind circa 150 Millionen an Umsatz enthalten, die wir zukaufen müssen auf dem Weg dahin. Also da haben wir uns durchaus einiges vorgenommen und EMZ ist eben der Partner, der uns entsprechend mit Kapital versorgt. Sowieso wollen wir diese Größe, das ist natürlich kein Selbstzweck. Wir haben uns vorgenommen, wir werden Consulting Champion für Circular Value Chains, also auf Deutsch zirkuläre Wertschöpfungsketten. Das klingt leider etwas sperrig, darum bleiben wir im Angelsächsischen, weil wir glauben, dass sich unsere Wirtschaft stark in Zirkularität entwickeln muss, um überhaupt Bestand zu haben. Europa hat nicht viele Rohstoffe, Europa ist abhängig von autoritären Regimen, die unsere Demokratie untergraben. Das heißt, perspektivisch wird es immer wichtiger sein, dass man resiliente Wertschöpfungsketten hat, dass man nicht immer vom Suezkanal abhängt beispielsweise und dass man sich hier eigenständiger aufstellt und auch Zugriff auf die eigenen Rohstoffe behält. Das wird der Regulator aus EU-Seite, erwarten wir noch einiges an Regulatorik. der wird das zusätzlich pushen und wir wollen unsere Kunden auf dem Weg dahin begleiten. Und wie der Name schon sagt, Circular Value Chains, da ist natürlich auch relativ viel in der Wertschöpfungskette. Und ich glaube, viele unserer Kunden erfahren das heute auch. Es ist mitunter noch recht einfach, die eigenen Werke in Europa auf Nachhaltigkeit umzustellen, mit grünem Strom zu betreiben etc. Die Probleme liegen aber in der Lieferkette. Und wer ist da besser aufgestellt wie H&Z? Genau an der Stelle eben Lieferkette, Value Chains, gemeinsam mit den Kunden anzugreifen und das sauber aufzustellen.
Stefan, du hast das Big Picture jetzt schön aufgemalt mit all seinen Facetten. In welchem Zeitraum wollt ihr die 350 Millionen Euro Umsatz erreichen?
Bis 2028.
Bis 2028, das sind, wir haben 2024, gute 4 Jahre. Das heißt, das Thema M&A spielt für euch jetzt eine fokussierte Rolle. Ist es dir, du hast dich selbst als Beratungsdinosaurier betitelt, nicht schwer gefallen, mit diesem Unternehmen groß geworden zu sein? Die Chance gehabt, jetzt als nächste Generation hier auch mehrere Anteile zu übernehmen, jetzt mit einem fremden Partner zu agieren? Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Also wir haben uns diesen Partner ja sehr sorgfältig ausgesucht. Und ich würde es mal so formulieren. Jeder kennt ja sozusagen Geschäfte innerhalb der Familie und Geschäfte mit Menschen außerhalb der Familie. Und ich bin nicht sicher, ob Geschäfte innerhalb der Familie immer die leichteren sind. Manchmal kann es durchaus Sinn machen, jemanden zu haben, der mit einem gewissen Abstand auf das Thema schaut. Und ich empfinde auch die Perspektive eines Finanzinvestors als durchaus erfrischend und uns auch durchaus wohltuend, weil er uns hilft, die eine oder andere Gewohnheit in Frage zu stellen, ohne aber natürlich in Summe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Frage zu stellen. Kleines Beispiel. Wir hatten im letzten Jahr auch zu Zeiten des sozusagen des Beauty Contests mit den Investoren eine sehr, sehr hohe Auslastung. Und die Frage des Investors war nicht, können Sie die noch erhöhen, die Auslastung, sondern ist die nicht zu hoch? Verbrennen bei dieser Auslastung nicht die Leute und ihr kriegt ein anderes Problem. Also auch der Investor hat ja das Ziel, an einem Unternehmen investiert und beteiligt zu sein, was perspektivisch, was in sich gesund ist und ein absolutes Wachstumspotenzial hat. Weil wenn es in sich nicht gesund ist, dann wird er auch in 5 Jahren sich beim Exit schwer tun, einen passenden Käufer dafür zu finden. Klammer auf, den Käufer werden wir immer gemeinsam suchen. Ist keiner von uns in der Lage, ohne den anderen hier zu agieren.
Hat sich in der Art und Weise, wie du dein Tagesgeschäft machst, mal abseits der wahrscheinlich anderen Controlling-Themen, irgendwas geändert, von Entscheidungsbefugnis bis hin zum Ausbau des Geschäfts?
Das ändert sich natürlich, wie du vorher richtig gesagt hast, ist jetzt die eigene Tätigkeit auch oder fokussiert sich auch darauf, interessante Unternehmen zu finden, die zu uns passen oder Teams zu finden aus anderen Unternehmen, wo man sagt, das macht Sinn, dass wir die zu uns holen. Da geht jetzt natürlich in Anführungszeichen sehr viel Zeit drauf, wobei das auch eine sehr schöne Tätigkeit ist und auch das, was mir hier liegt, den Umgang mit Menschen, das ist natürlich, dass man ganz vorne mit dabei. Also es ist an sich eine schöne Tätigkeit. Was das Reporting und Controlling anbelangt, ist es relativ schlank gehalten. Ein sehr strukturierter Prozess. Wir haben einmal monatlich einen Status-Call. Wir haben übergreifende Systeme aufgesetzt. Wir haben jetzt natürlich die Aufgabe, auch viele Themen auf Gruppenebene zu heben. Beispielsweise auch das Marketing, was wir bisher nur sozusagen in der AG-Verantwortung hatten, aber jetzt für die anderen Unternehmen das Marketing mitzumachen. Und da gibt es natürlich Änderungen in der Tätigkeit. Trotzdem ist es auch wichtig, nie den Draht zu den Kunden zu verlieren. Das heißt, ein Teil meiner Tätigkeit ist immer auch, an Kunden dran zu sein, mit ihnen zu sprechen oder sie auch zu treffen. Auch mal Wining und Dining, was ich durchaus sehr schätze. Auch mal Steering Committees, also auf unterschiedlichen Touchpoints. Weil ich glaube, eines ist auch wichtig, wenn man im Professional Service den Draht oder die Bodenhaftung sozusagen verliert oder den Draht zu den Kunden verliert, dann ist die große Gefahr, dass man abgehängt wird. Und die Herausforderung ist, dass man dann eben sozusagen in einer abgehobenen Zentralfunktion endet und damit natürlich auch keinen Mehrwert mehr fürs Geschäft leistet. Und als Elfenbeinturm werden wir uns auch in Zukunft keinen leisten wollen und können.
Also ich merke, du bist mit dir persönlich selbst im Reinen. Du hast angesprochen, ist es auch wichtig, das den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Konstanze, ich denke auch, dass das natürlich eine Art Zäsur ist, ohne das jetzt negativ bewerten zu wollen für die Belegschaft. Was hast denn du und dein Team getan, um diesen neuen Investor bei euch intern anzukündigen und das Ganze zu erklären? Wie ist das angekommen?
Also zuerst haben wir natürlich einen Prozess gehabt, angeleitet durch unsere drei Vorstände, der sehr, sehr transparent war und schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch die Mitarbeiter über wichtige Meilensteine informiert hat, was, glaube ich, bei der Belegschaft sehr gut ankam, weil es einfach das Gefühl gegeben hat, mit uns wird ehrlich gespielt, es wird nicht irgendwas uns vor die Nase gesetzt, völlig ad hoc und unerwartet. Also in den Prozess bewusst eingebunden zu sein, glaube ich, war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und was wir gemerkt haben, ist, dass das dadurch einfach sehr positiv aufgenommen wurde. Also es wurde ganz klar gemacht, was bedeutet das für uns, wo wollen wir hin, was sind so die Ziele. Und ja, also ich kann nur sagen, dass ich eigentlich sehr, sehr positive Stimmung und Rückmeldungen da auch bekommen habe. Was haben wir ansonsten gemacht? Wir haben es natürlich auch intern in unsere ganzen Kommunikationswege neben der Vorstandskommunikation aufgenommen und wir haben uns auch professionelle Hilfe im Sinne der externen Kommunikation geholt. Das muss man fairerweise sagen, weil wir gesagt haben, wir wollen auch dahingehend gut aufgestellt sein und nicht irgendwie überrascht werden. Es kommen ja dann doch mal die ein oder andere kritische Frage. Wir haben eine sehr, sehr klare Kommunikation nach außen gesteuert und haben da auch positive Erfahrungen gemacht. Wir hatten tolle Berichte beispielsweise in der FAZ mit einem Interview, auch mit dem Michael Santo, einem unserer Vorstände, und haben da ganz klar und deutlich und authentisch dargelegt, warum wir das machen, was unsere Ziele sind und wie wir eben aufgestellt sind. Also rundum eine sehr, sehr positive Erfahrung. Wir haben das Team von EMZ, die sitzen ja auch hier in München, in der Nähe, haben wir auch hier in unseren Jofix eingeladen, die haben sich vorgestellt. Das ist ein sehr persönlicher Kontakt. Wir haben einen sehr, sehr guten Austausch, auch im Sinne von jetzt Neuakquisition, Kommunikation dazu. Also das ist ein sehr, sehr guter und positiver Kontakt. Also ich kann da nichts Negatives berichten.
Ja, also es ist bei euch, das merkt man, jede Menge los. Stefan, du hast schon erwähnt, bei den Diskussionen mit dem Finanzinvestor, mit EMZ Partners, habt ihr euch in einer Situation einer hohen Auslastung gefunden. Jetzt kommt noch der Wachstumskurs dazu. Nebenbei muss das normale Consulting-Geschäft auch noch laufen und die Pflege der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ich kann euch jetzt nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne über einen weiteren Punkt zu sprechen, der momentan die Branche bewegt und auch schon sehr stark disruptive Gedanken auslösen kann. Natürlich reden wir jetzt über das Thema künstliche Intelligenz, Generative AI. Wir sehen beispielsweise in den Staaten von den großen internationalen Strategie- und Transformationsberater Entlassungswellen, Accenture 39.000, McKinsey 3.000 und so weiter und so fort. Glaubt ihr, dass das auch mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zusammenhängt oder hat das andere Gründe?
Ja, die Zahlen klingen natürlich auf der einen Seite alarmierend. Auf der anderen Seite muss man sagen, Accenture beispielsweise hat über 700.000 Mitarbeiter. Ja, wahrscheinlich haben sie die Mitarbeiter, die sie entlassen haben, über den natürlichen Zyklus schon wieder aufgebaut. Ich denke, wir hatten, das haben wir auch bei McKinsey und BCG gesehen im letzten Jahr, wahrscheinlich ein Überangebot an Beratern. Also die haben einfach sehr stark rekrutiert und am Ende haben sich die Wachstumskurven, die wir halt nach Corona gesehen haben, da war ein gewisser Nachholeffekt, die haben sich dann nicht ganz so bewahrheitet. Und da hat der eine oder andere vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, da heute schon Generative AI oder KI rein zu interpretieren, das wäre aus meiner Sicht verfrüht. Perspektivisch wird es natürlich große Veränderungen in der Branche bringen. Klassischerweise werden, wie muss man auch sagen, wie in den letzten Jahren, die Verlierer werden immer, ich sage jetzt mal, diejenigen sein, die stark repetitive Tätigkeiten machen, die stark automatisierbare Tätigkeiten machen. Weil machen wir uns auch nichts vor, auch KI, wie wir es heute nennen, hat eigentlich sehr viel mit Vernetzen zu tun, mit Repetition zu tun, aber noch nicht per se mit echter Intelligenz. Also was aus was vollkommen Neues zu schaffen, bekommt auch Gen AI nicht hin, sondern es schafft es ja nur aus unterschiedlichen Dingen, die verfügbar sind, das Beste in Anführungszeichen rauszusuchen. Und in diesen Tätigkeiten, da werden wir natürlich eine Beschleunigung erfahren, da werden die Kunden ungeduldiger werden, sie werden schnellere Ergebnisse sehen wollen. Wir werden auch in allem, was mit Daten zu tun hat, natürlich viel schneller werden, viel besser werden. Aber sicherzustellen, dass die Daten ordentlich eingepflegt werden, dass dann auch Menschen zusammenarbeiten, dass man diese Daten sauber auswertet, dass man daraus dann wieder eine Transformation im Unternehmen schafft. Ich glaube, das wird auch in 50 Jahren eine KI noch nicht ersetzen können. Und selbst wenn so wäre, dann ist es not my concern anymore. Ich glaube, auf die nächsten 10 bis 20 Jahre wird es auch in der Beratung genügend zu tun geben. Und wir werden den Markt weiter wachsen sehen. Vielleicht gibt es mal die eine oder andere kleinere Delle, aber perspektivisch, die Zeiten vor 20 Jahren war noch die Frage, wird Managementberatung überhaupt überleben oder gibt es irgendwann nicht mehr? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir sehen durchaus Beratung als wesentlichen Teil der Wirtschaft, der nicht wegzudenken ist, als Kit oder auch als Schmiermittel. Überall dort, wo es mal kriselt oder wo es hakt, selbst in nahezu perfekten Systemen. Und auch die beste Maschine braucht immer noch etwas Schmieröl, dass sie entsprechend funktioniert. Von dem her bin ich, was den Ausblick anbelangt, zuversichtlich. Aber es gilt, wachsam zu sein. Es gilt vor allem auch, KI entsprechend einzusetzen. Und die größte Gefahr für einen Berater geht ja nicht von KI per se aus, sondern von dem Berater, der mit KI arbeitet. Da muss man, glaube ich, dahinter sein.
Genau, da kann ich vielleicht noch ergänzen, dass wir uns natürlich da auch aufstellen. Wir sind ja, wir verschließen da jetzt nicht die Augen und sagen, es wird schon gut gehen, sondern wir haben natürlich auch eine interne Arbeitsgruppe mit verschiedenen Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Consulting, Business Intelligence, aber auch in den Business Functions, um einfach zu gewährleisten, dass wir eben gut damit umgehen und richtig damit umgehen und diese Mechanismen einfach auch in unsere Prozesse integrieren, wo es Sinn macht und um uns da einfach gut aufzustellen. Also wir sind gewappnet, wir stellen uns der Herausforderung und haben aber keine Angst.
Constanze Schäfer, werden auf jeden Fall sehen, dass The New Way of Consulting schon das Geschäft Consulting und Kunde miteinander enger verzahnen, aber auch verändern wird. Das hat auch was mit der Beschäftigungspyramide zu tun. Deswegen lasst uns ganz zum Schluss auch nochmal den Blick in die Zukunft richten. Jetzt haben wir die Glaskugel auf dem Tisch stehen. Wie sieht der Beratungsmarkt, Stefan, aus deiner Sicht im Jahr 2030 aus?
In der Retrospektive wird man einen wachsenden Beratungsmarkt sehen. Berater werden andere Tools zur Verfügung haben. Viele Dinge, mit denen wir uns heute noch rumschlagen, im Thema Daten, im Thema Analytics, werden wir bessere Voraussetzungen haben, weil wir eben dann auch wirklich auf Daten zurückgreifen können, die nicht mehr gemäß dem Prinzip Shit in, Shit out erstmal mühsam überarbeitet werden müssen, sondern Unternehmen werden lernen, dass Daten, das richtige Messen, das richtige Eingeben, das richtige Ablesen oder Auslesen aus Geräten, dass das sozusagen eine wichtige Grundlage für vernünftiges Wirtschaften ist. Ähnlich wie heute auch keinem Rechnungswesen anzweifelt, dass es da gewisse Prinzipien gibt. Das sind wir heute noch nicht. Und damit werden uns viele Analysen leichter fallen. Viele Rückschlüsse auch leichter fallen. Trotzdem wird auch in 2030 die Hauptherausforderung sicher immer noch oder auch zum Glück die Arbeit mit und am Menschen sein. Und wie schaffen wir es, Unternehmen von A nach B zu bringen, sozusagen unter Beteiligung der Mitarbeiter, die am Ende auch diese Veränderung treiben müssen. Das heißt, in der Grundvoraussetzung wird sich aus meiner Sicht Beratung nicht so stark verändern. Die Tools werden sich verändern. Aber das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Und wenn ich heute zurückschaue, 6 Jahre zurück, 2018 zu 2024, hat sich der Beratungsmarkt auch schon verändert. Wir haben heute GenAI, das hatten wir damals noch nicht. Und trotzdem sind die üblichen Verdächtigen alle noch da und erfreuen sich eines robusten Wachstums.
Also 6 Jahre lang noch Wachstum. Das wird der Investor von euch auch gerne hören. Constanze, dein Business in 6 Jahren, wagst du auch einen Blick in die Glaskugel?
Ja, also klar, ich habe vorhin ja schon angesprochen, das Thema Marketing, Kommunikation hat sich ja auch extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren. Also wenn ich da 6 Jahre zurückschaue und jetzt, haben wir auch eine andere Landschaft. Es geht viel mehr natürlich in Richtung Automatisierung, Prozessoptimierung im Sinne von maßgeschneiderte Angebote an den Kunden. Und da werden wir uns natürlich in den nächsten 6 Jahren auch noch weiterentwickeln. Natürlich auch Dingen wie KI uns bedienen und natürlich Tools nutzen können, wo uns das, mit denen es uns einfach leichter fällt, einfach da auch dementsprechend in einem breiteren Feld Angebote zu geben und zu liefern. Aber auch im Marketing gibt es natürlich oder in der Kommunikation gibt es das Thema Mensch, das ganz, ganz wichtig ist, weil auch wir sind darauf angewiesen, dass wir einfach die Nähe zu dem ganzen Thema haben und einfach auch mit Menschen sprechen und nicht alles komplett automatisieren. Also im Sinne von, welchen Content liefern wir, da brauchen wir ein Gespür, da müssen wir mit den Menschen reden, wir müssen verstehen, was bewegt unsere Berater, was bewegt unsere Kunden, wie arbeiten sie zusammen, und das können wir nur auch mit menschlicher Intelligenz, aber mit Hilfe von technischen Tools. Und da werden wir uns sicher noch in viele Richtungen weiterentwickeln. Es wird neue Social Media Kanäle geben, ganz, ganz sicher. Es gibt neue Formate, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen heute. Das ist ja sehr schnelllebig, aber durch unsere, ich sag mal, flachen Hierarchien sind wir natürlich auch total nah am Puls der Zeit und können sehr, sehr schnell reagieren und unsere menschliche Energie und Intelligenz einsetzen, mit Hilfe dieser Tools auch nahe dem Kunden zu kommen.
Halten wir fest, 2030 künstliche und menschliche Intelligenz Hand in Hand. Wir halten fest, im Jahre 2028 bis 30 steht H&Z bei der Lündonk-Liste unter den Top 5. Mit einem Umsatz von roundabout 340 bis 400 Millionen Euro Umsatz. Und wir halten fest, es bleibt trotz des turbulenten wirtschaftlichen Umfelds dynamisch, spannend. Und ich wünsche euch beiden, liebe Konstanze, lieber Stefan, auf den weiteren Weg viel Erfolg, eine gute Mannschaft und tolle Projekte. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke viel, lieber Jörg.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.